Moving Mindsets, der Leadership-Podcast mit Wolfgang Jennewein über die Kunst, sich und andere weiterzuentwickeln.
Hallo zusammen, mein Name ist Wolfgang Jennewein und ich begrüße euch zu Moving Mindsets, meinem Podcast über die Kunst, sich und andere weiterzuentwickeln. Ich bin Professor und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit den Themen Führung, Motivation und Change. Meine Mission ist es, Places of Work into Places of Joy and Performance zu entwickeln. Und im Rahmen dieses Podcasts versuche ich euch immer wieder faszinierende Menschen, Modelle und Anekdoten vorzustellen, welche euch hoffentlich neue Denkanstöße liefern werden. Aber euch auch immer wieder mal zum Schmunzeln bringen. Denn ohne Lachen lernt es sich so schlecht.
Heute zu Gast bei Moving Mindsets, Oliver Heer. Das Leben des Extremseglers war nicht immer voller Abenteuer und geprägt von Selbstverwirklichung. Erst durch einen Schicksalsschlag entschloss sich der 34-Jährige, seinen Bürojob zu kündigen und das zu tun, was er wirklich liebt, das Segeln. 2024 wird Oliver Heer an der Vendée Globe teilnehmen. Das Rennen gilt als härteste Segelregatta der Welt. Die Teilnehmer sind rund 90 Tage allein an Bord, segeln unter teilweise extremen Bedingungen um die Welt, ohne einen Fuß an Land zu setzen. Sein Team sei besser als er selbst, so der Profisegler. Denn der Erfolg bei diesen Regatten ist nicht nur abhängig von der Leistung Heers, sondern auch von seinem Team im Hintergrund. Wie wichtig für Oliver Heer deswegen Führung und Zusammenarbeit, Strategie und Taktik sind und warum es kein Untergang ist, allein zu sein, wenn man nicht einsam ist. Darüber spricht er in der ersten Folge von Moving Mindsets, dem Leadership-Podcast mit Wolfgang Jennewein.
Mein heutiger Gast ist Oliver Heer. Er ist einer der besten Segler der Welt. Er ist Schweizer Staatsbürger, ist am Zürichsee aufgewachsen. Dort hat er wahrscheinlich seine Leidenschaft zum Segeln entdeckt. Er hat viele Jahre in England gelebt, lebt heute aber auch in Frankreich und wieder in der Schweiz. Er ist Teilnehmer der Vendée Globe 2024 und hat sich als erster Deutschschweizer für dieses härteste Rennen der Welt qualifiziert. Es ist ein Einhandrennen um die Welt und ich möchte heute mit ihm ein bisschen darüber sprechen, was man denn beim Segeln so über sich und über die Welt, aber auch über andere lernt. Lieber Oliver, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Wolfgang. Ist mir eine Freude, hier zu sein in deinem Podcast.
Das ist mir eine Ehre und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und ich weiß, du hast viel, viel zu erzählen und ich habe mir gedacht, wir steigen mal ein über diesen Lebenslauf hinaus, den ich so ein bisschen versucht habe zu erklären, mit dir darüber zu sprechen, wer bist du eigentlich?
Das ist keine einfache Frage. Ich denke, ich bin eigentlich ein ganz normaler Mensch mit einem speziellen Beruf. Einerseits liebe ich die Ruhe und Zeit zu Hause zu verbringen mit meiner Frau, meinem Hund und das Leben zu genießen, auch ein bisschen die Zeit langsam anzugehen. Andererseits habe ich einen Beruf, der sehr stressvoll ist und sehr speziell ist und eine große Herausforderung darstellt jeden Tag. Und ich bin ein bisschen von beidem. Meine Frau sagt ab und zu, dass ich ein bisschen bipolar bin. Bin ich mir nicht sicher, aber ich liebe beide Extreme.
Und wie ist das? Kann man das jetzt vorstellen? Bist du dann ständig in Aktion auf dem Schiff oder gibt es da auch Phasen, wo du einfach mal ruhig bist und das, die See und den Wind und die Wellen genießt?
Das gibt es schon, aber das ist die absolute Ausnahme. Heutzutage, also mein Schiff ist 20 Meter lang, die Segelfläche 650 Quadratmeter, das sind zwei Tennisfelder und das Schiff verlangt immer meine Aufmerksamkeit, meine totale Aufmerksamkeit und deshalb habe ich immer zu wenig Zeit. Hätte ich mehr Zeit, wäre das sehr schön. Ich schlafe sehr wenig, immer nur maximal 30 Minuten am Stück. Und deshalb gibt es sehr selten Momente, wo ich einfach auf dem Schiff bin und den Moment genieße. Aber diese Momente gibt es. Und das ist auch einer der Gründe, wieso dass ich meinen Beruf so liebe.
30 Minuten nur am Stück schlafen maximal und das über 90 Tage.
Genau, genau. Der Mensch gewöhnt sich dran.
Aber wahrscheinlich bist du dann nicht bipolar, sondern der Körper braucht dann einfach die Entspannung und die Ruhe, wenn er wieder zu Hause am Festland ist.
Das wäre die richtige Argumentation, die ich meiner Frau vorlegen sollte. Okay.
Sehr gut, jetzt wissen wir ein bisschen mehr, wer du bist, nicht was du bist. Die andere Frage, die mich beschäftigt, ist, wer oder was hat dich denn eigentlich zu dem gemacht, was du heute bist?
Ich denke, dass sehr viele Leute in meinem engen Umfeld einen großen Einfluss hatten auf die Person, die ich jetzt bin. Ich habe eigentlich sehr lange ein ganz normales Leben geführt. Ich bin in Rapperswil aufgewachsen, bin zur Schule gegangen, habe dann die Kantonsschule besucht im Toggenburg in Wattwil, weit weg von den Weltmeeren. Mhm. Habe dann auch studiert, International Business studiert, und hatte auch einen normalen Beruf in einem Büro in der Region Zürich. Und dann hatte ich ein bisschen einen Schicksalsschlag. Mein Vater, der ist ganz plötzlich mit 52 Jahren verstorben, und er war selbst passionierter Segler. Das war seine große Leidenschaft. Und als er verstorben ist, ich wusste es in diesem Moment nicht, aber das war eigentlich ein sehr traumatisches Erlebnis. Jetzt nach 8, 9 Jahren, wenn ich zurückschaue, war es sehr ein wegweisender Moment, weil ich habe mir gesagt, Olli, willst du wirklich in einem Beruf arbeiten, den dich nicht komplett erfüllt? Willst du nicht deinen Träumen nachgehen und deine Zeit damit verbringen, etwas zu machen, das du wirklich liebst? Wirklich liebst. Und sobald man sich diese Frage stellt, dann ist es eigentlich schon geschehen. Also habe ich dann meinen Beruf gekündigt und bin nach England. Und ja, seit 9 Jahren bin ich professioneller Segler, und das wäre ich nicht, wäre das mit meinem Vater nicht geschehen. Ich glaube, das Wachrütteln, das passierte mit diesem traumatischen Erlebnis. Und ich denke jetzt mal, wenn ich es auf eine Person reduzieren muss, war es mein Vater, der den größten Einfluss auf mein Leben hatte.
Hast du mit ihm immer schon als Kind gesegelt?
Immer, ja. Immer. Ja, immer. Also er hat mich, ich war 5 Jahre alt, als ich das erste Mal allein ein Schiff gesegelt bin auf dem Zürichsee. Und er war es, der das Schiff ins Wasser gesetzt hat und mich hineingesetzt hat und mir einen Schubs gegeben hat. Und dann habe ich meine Runden gedreht auf dem Zürichsee.
Mensch, Wahnsinn, Wahnsinn. Und darf ich nochmal fragen, dieser Tod kam sehr plötzlich bei deinem Papa, oder?
Genau, also er war ein Geschäftsmann, sehr oft am Reisen. Er war mehr als die Hälfte der Zeit in Asien. Immer hin und her, hatte einen ziemlich stressvollen Beruf, und ich war auf seiner Schiene. Ich habe für ein Jahr lang in Asien studiert, ich war für eine Zeit lang fließend im Chinesischen, habe auch interkulturelles Management studiert, speziell auf chinesische Kultur, und meine berufliche Laufbahn war eigentlich fast ein Copy-Paste von seiner Laufbahn, ohne dass ich das bewusst gewählt habe, aber das ist einfach so passiert. Und als mein Vater verstorben ist, ich denke jetzt persönlich auch aufgrund von zu viel Arbeit, zu viel Stress, hat mich das wirklich wachgerüttelt. Und das war für mich der Moment, wo ich mein Leben, wo ich eine Kehrtwende organisiert habe. Und seither bin ich sehr glücklich, und ich bereue es, habe es noch nie bereut, keine Sekunde.
Du warst dabei, als der Vater gestorben ist.
Ja, genau, ich war dabei. Es war ziemlich genau vor 8 Jahren, 9 Jahren, nein, genau vor 9 Jahren. Wir waren in den Skifahren in Davos, und am Sonntagabend, als wir nachgegessen haben, fiel er mehr oder weniger mit einem Herzstillstand um, und das war's bei uns in der Stube. Und das war sehr, ja, es war traumatisch, aber jetzt, ich verfolge seine Leidenschaft, und ich denke oft, auch wenn ich alleine am Segeln bin, ist er immer irgendwo mit mir mit, und wir teilen diese Leidenschaft.
Danke fürs Teilen, lieber Oliver. Das ist sehr emotional und bewegt mich. Und da kann man sagen, er war immer dein Vorbild. Und
absolut.
Du gibst ihm zurück, was er dir gegeben hat, und ich bin sicher, er ist unendlich stolz auf dich.
Nein, genau. Und es erfüllt mich mit Stolz auch, dass ich seine Leidenschaft weiterführen kann und nicht nur die Leidenschaft weiterführe, aber es zu meinem Beruf gemacht habe. Das freut mich.
Wow. Okay, vielen Dank. Ich würde gerne im nächsten Schritt, nachdem wir dich und deinen Hergang und deine Motivation ein bisschen besser verstanden haben, versuchen, unser Gespräch zu strukturieren. Ich glaube, Segeln ist etwas, was wie kaum ein anderer Sport auch viele, viele Einblicke gibt in unser Leben, aber auch in unser Management, in unsere Zusammenarbeit. Und darum habe ich gedacht, wir diskutieren mal, über vier Elemente. Das philosophische Element des Segelns, das strategisch-taktische Element, das ja mit dem Segelsport einhergeht, Führung und Zusammenarbeit am Schiff oder an Bord und Selbstmanagement. Wie führe ich mich selbst auf so einem Boot, auf so einem Schiff, wenn ich so lange unterwegs bin? Und ich würde mal beginnen mit dem philosophischen Element des Segelns. Kennst du Bernard Montessier?
Ja.
Montessier war ja einer der ersten Segler, die bei der damals hieß sie Golden Global Race, wenn ich mich richtig informiert habe, mitgemacht haben. Das war die Sunday Times, die dieses Rennen ausgeschrieben hat. Als erstes Rennen im Einhandsegeln um die Welt. Damals hat man gerechnet, so 300 Tage wird das dauern. Und es haben sich einige dafür gemeldet, unter anderem eben Bernard Montessier. Der schrieb dann ein sehr interessantes Buch über diese Erfahrung. Das heißt, um die Welt zu segeln, ist der kürzeste Weg zu sich selbst, der verschenkte Sieg. Montessier ist nämlich im Südatlantik in Führung liegend, nicht nach Osten, nach Norden, nach Richtung Europa zu Sieg, zu Geld und Ruhm gesegelt, sondern entschied es sich, kurzfristig ostwärts zu segeln, Richtung Tahiti, was er dann nach 1,5 Weltumsegelungen auch erreichte. Und das ist doch etwas sehr Einschneidendes gewesen und da wird viel im Segelsport auch drüber diskutiert. Es geht darum, dass er erkannte, dass der Westen und sein Streben nach Erfolg, Macht und Geld und die Zivilisation auch viel Unfreiheit mit sich bringt. Und auf seinem Schiff hat er sich das immer mehr überlegt und es wurde ihm immer klarer, dass er da nicht hin zurück will und deshalb eben nach Osten abgebogen ist. Hast du solche Gedanken auch manchmal auf dem Meer?
Ja und nein. Ich denke, dass der Segelsport hat sich sehr viel weiterentwickelt in den letzten 50, 60 Jahren. Montessier war ein Abenteurer. Alle, die in dieser Regatta gestartet sind, waren Abenteurer. Heute ist der Segelsport sehr kommerziell, wie alles andere auf der Welt. Und deshalb gibt es kein Weglaufen. Aber ich verstehe ganz genau, was er meint. Also als Beispiel kann ich zum Beispiel sagen, dass vor 3 Monaten habe ich eine Transatlantik-Regatta gesegelt. Und da war ich fast 3 Wochen alleine auf dem Meer. Und dann überquert man die Ziellinie. Nach circa 30 Sekunden ist dann mein Team auf dem Schiff. Und 20 Minuten später ist man im Hafen mit 50 Journalisten und muss für 2 Stunden Interviews beantworten. Und das ist ein Riesenkontrast. Und ich erwische mich dabei, dass ich am letzten Tag der Regatta oft sage, ach, jetzt muss ich mich dann bald den Journalisten stellen. Aber weil meine Kampagne und mein Beruf sehr kommerziell ist, muss ich meine Geschichte erzählen. Ohne den Journalisten gäbe es diese Geschichte nicht. Da hätte ich die mediale Aufmerksamkeit nicht. Deshalb ist für mich die Arbeit mit den Journalisten etc. und mit der kommerziellen Welt genauso wichtig wie das eigentliche Segeln. Und ich bin ein guter Kommunikator. Ich genieße es auch, meine Story zu erzählen und deshalb fällt es mir nicht sehr schwer. Aber ich kann mich sehr gut in seine Position hineinversetzen, dass das vor allem als Abenteurer sehr stressvoll sein muss, nach 200 Tagen zu entscheiden, jetzt entweder gehe ich zu den Journalisten oder ich segle einfach weiter und bin in meiner heilen Welt auf dem Schiff, auf dem Weltmeer unterwegs, dann das kann ich mir gut vorstellen.
Montessier schreibt eben auch was Schönes, er schreibt auch über das moralische Beidrehen, das auf Mondfrei zurückgeht. Und da schreibt er, das hat er auch öfters an Schiff angewendet. Und zwar nicht denken, nicht handeln, nicht entscheiden, einfach die Zeit machen lassen. Die Zeit heilt alle Wunden. Er hat dort viele Erschöpfungszustände erlebt in dieser Reise und er war einfach müde. Und da hat er sich diesem Kunstgriff des moralischen Beidrehens bedient. Er sagt, einfach mal nicht müssen zu müssen, hat ihm geholfen, diese Erschöpfung loszuwerden. Kannst du das nachvollziehen? Drehst du auch moralisch manchmal bei?
Ich kann es mir leider nicht leisten, moralisch komplett beizudrehen. Was ich mir aber leisten kann, ist ab und zu mal den Fuß vom Gas nehmen und einfach vielleicht 10% langsamer zu segeln. Ich habe einen GPS-Tracker auf dem Schiff, der übermittelt meine Position konstant. Würde ich beidrehen und anhalten, dann denke ich, habe ich mehrere Personen, die mich versuchen zu erreichen innerhalb von 30 Minuten. Das sind die Regatta-Organisatoren, die Coast Guard, mein eigenes Team, weil die denken, irgendwas läuft schief, wenn Oli plötzlich in der Mitte vom Atlantik anhält. Aber was ich oft mache, ist ein bisschen abzubremsen. Ja. Und zwar merkt man, wenn man total erschöpft ist, dass es fast nötig ist, ein bisschen abzubremsen und sich zu erholen. In meinem Fall heißt das, dass ich dann vielleicht 2-3 Mal am Stück 30 Minuten schlafe. Weil ich merke, dass es das Risiko steigt überproportional, wenn man übermüdet ist. Und um ein gutes Resultat abzuliefern, muss ich zuerst einmal ins Ziel kommen. Und damit ich nicht Gefahr laufe, das Schiff zu beschädigen und nicht ins Ziel zu segeln, muss ich abbremsen und mir eingestehen, dass ich jetzt nicht am schnellsten segle, dafür sicherstelle, dass ich ins Ziel komme. Und ich denke, ja, mit diesen 60 Jahren Zeitunterschied ist es in etwa dasselbe. Ich stoppe nicht komplett, aber ich verlangsame meine Fahrt genügend, damit ich mich mental erholen kann.
Also doch, ein Stück weit moralisches Beidrehen. Montesquieu schreibt zum Beispiel auch, nicht mehr handeln, nicht entscheiden, die Zeit wirken lassen, die alles heilt. Nicht ans Ziel in Plymouth denken, einfach nichts mehr denken, so schied mein Gehirn allmählich die Giftstoffe der Erschöpfung aus. Und wenn du sagst, ja gut, ich kann mir nicht leisten, hier komplett runterzufahren, aber 10% beizudrehen, damit weniger Druck auf dem Segel ist, damit ich ein bisschen entspannen kann, dann denkst du ja vielleicht auch nicht mehr unbedingt ans Gewinnen in dem Moment und sagst, jetzt gibt es andere Dinge, ich muss auf mich achten, ich muss die Giftstoffe oder die Belastungen der letzten Tage erstmal bearbeiten oder verarbeiten.
Ganz genau, ganz genau. Ich überwache immer meine wichtigsten Körperfunktionen, wenn ich am Segeln bin. Mhm. Und wir haben zum Beispiel gemerkt, dass ich nicht schlafen kann, wenn mein Puls über 70 Beats per Minute ist. Und wenn ich bei 100% segle oder sogar 110% segle, dann ist es sehr stressvoll. Und ich bin in Situationen, wo ich über mehrere Tage hinweg meinen Puls nicht unter 70 bringe, deshalb kann ich nicht schlafen. Und sobald ich dann diese 10% abbremse, macht es einen Riesenunterschied. Ich denke, es ist wie ein Formel-1-Fahrer, der sich 10 Sekunden extra gibt für eine Runde auf der Rennstrecke. Das ist dann plötzlich easy. Und für mich ist das sehr, sehr ähnlich. Also wenn ich ein bisschen abbremse, dann geht mein Puls sofort runter und ich kriege einen wirklich erholsamen Schlaf. Und das ist oft ja, das Zünglein an der Waage, das ich benötige, um mich auszuruhen.
Und da gab es noch diesen ersten Finisher, der da mal diesen berühmten Satz mit dem Finishing gesagt hat.
Genau.
Wie geht der nochmal?
Also das Golden Globe Race, da hatte es mehrere Teilnehmer, das waren eigentlich alles Abenteurer. Und der dann schlussendlich die Regatta gewonnen hat, war ein Engländer, Sir Robin Knox-Johnson. Und Sir Robin Knox-Johnson hat immer gesagt, to finish first, you first need to finish. Das heißt im Deutschen, um gewinnen zu können, muss man zuerst mal die Regatta fertig segeln. Und deshalb, das halte ich mir sehr oft im Kopf, wenn ich dann meine Fahrt verlangsame und ein bisschen Schlaf tanke, genau aus diesem Grund, weil ich weiß, wenn ich jetzt nicht 10% abbremse, dann riskiere ich, das Schiff zu beschädigen und dann ist die ganze Regatta vorbei. Und deshalb ist das ein sehr guter Leitsatz, wenn man alleine am Segeln ist.
Oliver, um die Welt zu segeln, ist der kürzeste Weg zu sich selbst, schreibt Montesquieu. Du weißt, was das heißt. Was hast du über dich herausgefunden in all deinen Regatten?
Ich denke, dass wenn man alleine um die Welt segeln will, das Wichtigste ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Man hat sehr viel Zeit für sich selbst auf dem Schiff und man hat keine äußeren Einflüsse. Aus diesem Grund muss man sehr selbstbewusst sein und zuversichtlich sein, dass man einen Geisteszustand hat, der es einem möglich macht, alleine um die Welt zu segeln. Und dann, wenn man am Segeln ist, das meiste, das ich schätze, ist die Ehrlichkeit, weil es gibt kein Verstecken. Wenn es gut läuft, dann kann man sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, well done. Wenn es nicht gut läuft, dann kann man es niemand anderem in die Schuhe schieben, sondern ich bin das Problem. Und da muss man sich mit dem auch auseinandersetzen. Und man hat keine äußeren Einflüsse, deshalb ist es sehr einfach, sich mit Gedanken zu verlieren. Und man muss es ziemlich simpel und einfach halten.
Also du neigst nicht dazu zu sagen, Mensch, das Wetter ist ein Mist und ich habe so ein Pech, weil meine Crew hat mir die falschen meteorologischen Forecasts mitgegeben, sondern ehrlich hast, du bist verantwortlich und du bist der, der über Sieg oder Niederlage entscheidet.
Absolut, absolut. Weißt, ich bin schlussendlich, ich habe zwar ein Team um mich herum, aber ich bin auch der Boss von der Kampagne und vom Team und ich entscheide, wer für mich arbeitet und wer nicht, obwohl ich vielleicht akut den Fehler nicht verursacht hat. Ultimativ ist es trotzdem ein Fehler. Und es hilft einem nicht, sich hinter anderen Leuten zu verstecken.
Oliver, du fährst in 90 Tagen um die ganze Welt, plus minus. Der Rekord ist bei 74 Tagen, glaube ich. Du schaffst es in 73, bin ziemlich sicher, Oliver. Gleichzeitig hast du mir mal erzählt, wird die Welt in diesen 90 Tagen, die ja eigentlich lang sind, sehr klein. Es ist eisig kalt und du frierst in einem Thermoanzug an Deck und ein paar Tage später sitzt du in T-Shirt und kurzer Hose auf dem Schiff und schwitzt. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie das so ist, wenn man da um die Welt segelt und in kurzer Zeit verschiedene Klimazonen erlebt?
Also ich schaue eigentlich die Welt in zwei verschiedenen Arten an. Einerseits ist es unsere Welt und die ist groß und ich segle 44.000 Kilometer. Es ist der längste Sportanlass, den es gibt auf der Welt. Also wir starten und wir kommen erst 3-4 Monate später ins Ziel.
Mhm. Der längste?
Es gibt keinen Sportanlass, der länger ist als die Wanderglobe, zeitlich. Jedoch, wenn ich segle, dann wäre es fatal zu sagen, dass ich, wenn ich, du musst dir den Moment vorstellen, wenn ich aufs Schiff steige im Hafen. Dann kann ich mir nicht sagen, okay, jetzt bin ich für die nächsten 90 Tage auf diesem Schiff und segle 44.000 Kilometer, weil dann ist das, dein Task ist zu groß. Das kannst du als Mensch gar nicht verarbeiten. Deshalb nehmen wir es Schritt für Schritt. Also wenn ich an den Start gehe, dann zuerst verlasse ich mal den Hafen und dann starte ich die Regatta, dann schaffe ich es mal durch die erste Nacht zu segeln. Und dann zum Beispiel ist der nächste, das nächste Goal ist dann zum Beispiel der Äquator.
Ja, ja.
Und das ist aber, das geht nicht lange. Also von der Bretagne, wo der Start stattfindet, bis zum Äquator sind es weniger als 2 Wochen. Der Start ist im November, das heißt unter 10 Grad, ziemlich kalt, kann sogar schneien.
In der Bretagne, ja.
Ja, und dann weniger als 2 Wochen später ist man auf dem Äquator, 35 Grad Lufttemperatur. Und dann nochmals 2-3 Wochen später ist man im Südpolarmeer und dann schneit es wieder. Aha. Und eine der wichtigsten Hilfen, die ich benutze, ist, dass man seine großen Ziele aufbricht in kleine erreichbare Ziele. Und es spielt keine Rolle, wie klein diese Ziele sind. Ich belohne mich dann und dann geht es weiter und man nimmt das nächste Ziel in Angriff. Und so segelt man innerhalb von 2-4 Monaten allein um die Welt.
Gleichzeitig, oder, siehst du wie kaum ein anderer unseren Planeten. Wie wirkt die Welt auf dich und ist sie gesund?
Mir selbst liegt der Kampf gegen den Klimawandel und die Nachhaltigkeit sehr am Herz. Ich sehe zwar nicht oder ich fühle nicht, dass die Meerestemperatur in den letzten 50 Jahren 2 Grad wärmer wurde. Ich sehe auch nicht eine abnehmende Biodiversität im Meer. Ich sehe auch nicht sehr viel Plastik, obwohl das ein reelles Risiko ist. Eines der größten Risiken heutzutage für mich ist, dass ich in ein unidentifiziertes Objekt hineinsegle. Das kann ein Container sein, das kann ein Holzpalett sein, kann aber auch eine große Fischerboje sein, ein Dieseltank. Aber zurück zu unserem Planeten. Was ich sehe und erfahre, ist, dass sich das Klima ändert. Okay. Also ich segle jetzt schon seit 10 Jahren auf dem Weltmeer und habe in den letzten 8 Jahren mehr Zeit auf dem Meer verbracht als an Land. Und man merkt, dass sich das Wetter ändert. Also man hat viel extremere Wettersituationen für längere Zeit. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel die Hurricanes in der Nähe vom Äquator, bei der Karibik und in der Nähe von Brasilien. Die Hurricane Season, die wird viel länger. jedes Jahr. Dasselbe mit den Winterstürmen in der Bay of Biscay, also an der französischen und portugiesischen Küste. Die finden statt schon im Spätsommer oder im Frühjahr. Im April gibt es immer noch Winterstürme und das hat es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Und die heutigen Wettermodelle, die beruhen alle auf historischen Daten.
Ja.
Und diese historischen Daten, die nehmen die heutige extreme Entwicklung nicht. Die nehmen keinen Bezug auf das und deshalb sind oft die Wetterdaten oder die Wettermodelle heute in Extremsituationen falsch.
Okay. Lass uns zum zweiten Punkt kommen, dem strategisch-taktischen Element des Segelns. Ich denke, das ist mit das Faszinierendste am Segeln, gerade wenn man wie du im Wettrace, im Matchrace ist. Wie ist die beste Strategie? Was ist unsere Taktik? Was kannst du uns da mitgeben? Weil ich bin sicher, viele Führungskräfte hören uns jetzt zu, deren Mitarbeitende auch ständig sagen, was ist unser Plan, was ist unsere Strategie? Und wir alle merken, dass das schwieriger wird, Strategien vorzugeben, vor allem angesichts von Corona, von Krieg, von Energiekrise, von Chipmangel, von Rohstoffkrise, von Fachkräftemangel, you name it, innerhalb von 2 Jahren so viele verschiedene Themen, die wir alle zu verarbeiten haben und die wir in unsere Pläne integrieren müssen. Das führt dazu, dass oft die Pläne innerhalb kürzester Zeit wieder obsolet sind. Ich kann mir vorstellen, dass auf hoher See noch schwieriger ist zu planen und noch schwieriger ist, eine Strategie zu haben. Wie ist da deine Vorgehensweise?
Wenn ich am Segeln bin, bin ich meistens alleine auf dem Schiff. Mhm. Und ich versuche immer, meine Strategie vor dem Start festzulegen. Im Moment, wenn ich noch Zugang habe zu meinem Meteorologen, zu meinem Navigator etc. etc., und dann legen wir eine Strategie für das Race fest. Und ich würde jetzt mal sagen, die Strategie ist ein bisschen wie mein Gameplan oder meine Roadmap. Wie komme ich über den Atlantik? Mhm. Jetzt, mein Sport ist sehr dynamisch. Ich bin immer den Elementen ausgesetzt. Das Wetter spielt eine kritische Rolle. Und deshalb hat es glaube ich, noch nie gegeben, dass ich meine Strategie nicht anpassen musste. Das heißt, eines der wichtigsten Punkte ist, wenn man sich eine Strategie setzt, nie davon ausgehen, dass sie in Stein gemeißelt ist, sondern immer wieder überdenken und immer wieder kritisch hinterfragen, ist es noch die richtige Strategie, ist es noch die richtige Strategie. Wenn ich dann am Segeln bin, dann geht es mir in die Taktik. Also für mich ist das die Strategie, ist das Langfristige. Wie komme ich zu meinem Ziel? Und die Taktik ist, wie setze ich meine Strategie um? Mhm. Das Operative. Und
das heißt dann bei dir, wie setze ich die Segel in dem Moment?
Genau, also ich schaue all diese Wettermodelle an und schaue, wo sind meine Mitstreiter, wie positioniere ich mich am besten und je nachdem, was ich für einen Entschluss fasse dort, muss ich meine Strategie auch leicht abändern.
Mike Tyson hat mal gesagt, everybody has a plan till he or she gets punched in his or her face.
Absolut, absolut, ja, genau. Aber, ja, genau.
Also du hast am Anfang einen Plan, ja, eine Strategie.
Ja, und den braucht man, aber man muss bereit sein, den anzupassen. Es ist keine Schande zu sagen, nein, ich muss meine Strategie anpassen, weil oft ist es ja nicht deine eigene Schuld. Die äußeren Umstände haben sich geändert.
Super.
Und da muss man einfach drauf reagieren.
Äußere Umstände ist das Stichwort. Wie gehst du damit um, wenn wirklich was Katastrophales an Bord passiert? Das passiert ja in Organisationen, wirklich ein schlimmer Schicksalsschlag, Gott behüte, aber irgendetwas, was die komplett aus dem Komplettkonzept wirft. Also nehmen wir an, der Mast bricht, Oliver, und schlägt auch noch auf den Rumpf mit Gefahr, dass er Leck schlägt. Wie reagierst du dann?
Für mich ist das Wichtigste, dass ich mir gut überlege, was mein nächster Schritt ist. Ich bin alleine, deshalb habe ich sehr wenige äußere Einflüsse. Ich mache ja alle Entscheidungen. Und wenn ein großes Problem entsteht, dann hat der Mensch hat diese Fähigkeit oder das Verlangen, das Problem so schnell wie möglich zu lösen, aus dem Weg zu schaffen und dann weiterzumachen. Ich habe immer einen Leitsatz, der heißt Time is your friend. Also wenn du ein Problem hast, dann nicht überhastet das Problem lösen zu wollen, sondern zuerst mal 30 Sekunden innehalten, überlegen, was ist der beste nächste Schritt, wie kann ich das Problem nachhaltig am besten lösen. Und dann ist es halt so, dass vielleicht mein Mast gebrochen ist und über die Bordkante hängt und im Wasser ist, aber ich gehe dann nicht los mit einem Messer und schneide alles, die ganze Takelage los, sondern ich sitze zuerst mal dort, schaue das Ganze an und mache einen Gameplan, wie ich das Problem lösen kann. Und ich denke, heutzutage auch in der Wirtschaft, Leute erkennen ein Problem und wollen überhastet sofort das Problem lösen. Oft lohnt es sich einfach, sich kurz hinzusetzen, mal alle Informationen, die man hat, zu analysieren und dann auf sachlich basierten Informationen eine Entscheidung treffen, um dann das Problem nachhaltig zu lösen.
Richtig, richtig. Ja, spannend, weil bei dir geht es ja da um Leben und Tod. Und trotzdem setzt du dich hin und sagst 30 Sekunden, ich reflektiere, was ist passiert, was gibt es für Optionen und was ist der biggest impact. Also nicht viel tun, sondern das Richtige tun macht den Unterschied im Sport, im Segelsport, aber auch im Business. Letzter Punkt zum Thema Strategie. Wenn du, was ja oft viele im Management immer wieder sagen, wir sind ständig hinter der Welle, hinter der Welle, hinter der Welle. Und wie schafft man es denn, wenn da hinter dir so Brecher von 10, 15 Meter auf dich zurollen, auf diese Brecher draufzukommen und dann wirklich die ganze Energie der Welle mitzunehmen? Das würde mich mal interessieren.
Da gehen wir eigentlich schon fast wieder zurück in das Thema von dem 10% Abbremsen. Jeder, also ich denke mal fast jeder Mensch kann allein über den Atlantik segeln, mit ein bisschen Training. Aber dann segelt man bei 90% und man ist tendenziell hinter der Welle.
Ja, ja.
Ich bin ein eher ambitionierter Mensch und habe auch einen gewissen Competitive Mindset und ich will immer vor der Welle sein. Und jetzt diese 10%, die machen es aus. Das ist der Unterschied. Man braucht ein bisschen mehr Commitment, vielleicht auch ein bisschen mehr Mut und die Bereitschaft, den Stress auszuhalten, um einfach noch ein bisschen größere Segel zu segeln. Und dann
kommst du auf die Welle drauf, oder?
Genau, dann kommst du auf die Welle drauf und wir nennen es dann den Runway. Okay. Und dann bist du auf dem Runway und dann steuert der Autopilot das Schiff die Welle hinunter und dann hast du einen riesen Speed Advantage. Also die Geschwindigkeit nimmt definitiv zu.
20% oder wie viel?
Ja, mindestens. Wow. Also wow. Überproportional. Und die Schwierigkeit ist, diesen Druck managen zu können.
Wow. Ja, wir bräuchten auch im Management mehr Autopiloten, die uns immer wieder vor die Welle bringen. Mhm. Vielen Dank. Drittes Thema, Führung und Zusammenarbeit. Es gibt wahrscheinlich im Management keine Metapher, die öfter verwendet wird, als wir sitzen alle in einem Boot. Und du sitzt ja ständig im Boot. Die Metapher verwenden, die sitzen wahrscheinlich selten, in den seltensten Fällen in einem Boot. Also was bedeutet das für einen, der ständig in einem Boot mit anderen Menschen sitzt? Was bedeutet dieser Satz für dich? Und was hast du gelernt über Führung und Zusammenarbeit im Segelsport?
Ist mir eigentlich ganz klar, wieso, dass dieser Satz, wir sitzen alle im selben Boot, auch sehr oft angewandt wird, weil das Spezielle am Segelsport ist, dass man auf dem Meer ist. Es gibt keinen Pausenknopf. Man kann nicht einfach eine Pause einlegen.
Nicht, ich denke, nicht raus,
das war sehr ähnlich in der Wirtschaft. Das Leben geht weiter und man ist den äußeren Einflüssen ausgesetzt.
Aber ich glaube, in der Wirtschaft, wenn ich unterbrechen darf, sehen das viele nicht so. Sie sagen, ja, ich habe einen Pausenknopf, der ist bei mir zu Hause und wenn mir in der Firma was nicht passt, dann steige ich aus, quiet quitting, ich mache mir ein bisschen gar nichts. Auf dem Boot kannst du nicht fliehen, oder? Du kannst nicht irgendwie nach Hause gehen oder dich ablenken.
Nein, man ist physisch auf dem Boot und man hat physisch kein Land um sich herum für hunderte, vielleicht tausende Kilometer. Man ist auf dem Schiff und der Wind bläst und die Wellen kommen und die Segel sind oben und man kann nicht einfach wie ein Fußballer vielleicht vom Fußballfeld laufen und kurz in die Kabine.
Und wie ist es dann jetzt, du bist mit den Menschen auf einem Boot, wochenlang, wie schaffst du das, dass dort wirklich dieses Vertrauen da ist und dieses Miteinander und eine gute Stimmung bleibt?
Das Wichtigste ist nicht einmal die fachliche Fähigkeit, es ist die soziale Fähigkeit, dass man auch unter hohem Druck über längere Zeit in einem Umfeld, welches nicht sehr angenehm ist und der Mensch nicht dafür gemacht ist, dass man sich dort trotzdem sehr gut performt und miteinander umgehen kann. Wenn ich zum Beispiel ein Team zusammenstelle, dann kenne ich alle Leute sehr gut. Also wir sind nicht nur beruflich miteinander unterwegs, sondern wir kennen uns auch persönlich. Unsere Frauen kennen sich, wenn sie Kinder haben, dann kenne ich die Kinder und wir versuchen sehr viel Zeit miteinander zu verbringen. Das andere ist, dass ich habe einen Leitsatz, da heißt es, dass ich eigentlich immer der Schlechteste auf dem Schiff sein will. Wenn ich ein Team zusammenstelle, versuche ich, dass jedem seine Kernkompetenz besser ist als meine Kompetenz in seiner Kernstärke. Aus diesem Grund gibt es dann die Momente, wo ich zum Beispiel für 30 Minuten mich hinlege, bei einem Sturm, in der Nacht, in der Mitte vom Atlantik, aber ich weiß ganz genau, dass die Typen, die das Schiff jetzt segeln, sind die Besten. Und das gibt einem eine gewisse Ruhe, dass ich kurzfristig abschalten kann und weiß, dass das Schiff immer noch zu 100% Vollgas gesegelt wird und ich sicher bin.
Also da hast du tiefes Vertrauen dadurch, dass du diese Menschen kennst, nicht nur fachlich, sondern auch persönlich, und dass du eben nach Kompetenz, nach Exzellenz strebst bei der Auswahl und dann in deinen Trainings das immer wieder gegenseitig sich bewiesen wird, wie gut der Einzelne die Einzelne ist, oder?
Ganz genau, ganz genau.
Was mich in dem Zusammenhang interessiert ist, gibt es sicher auch Konflikte. Und dann, wie du sagst, gibt es keinen Pausenknopf. Da kann ja keiner abhauen oder keine. Sag mal, gibt es ein Beispiel, wo du mal einen Konflikt erlebt hast und wie geht man dann damit um?
Ja, das gibt es. Heutzutage segle ich hauptsächlich mit professionellen Seglern. Da gibt es die Probleme weniger. Ich glaube, die sind alle ziemlich mental stark und die wissen auch, dass es keinen Platz hat für solche Konflikte auf dem Schiff. Wenn man einen Konflikt hat, dann ignoriert man den, bis man am Land ist, und dann im Debriefing wird dann besprochen, was das Problem war.
Weil man weiß, dass das die Performance und
das. Ja, genau, und das ist einfach, wie du sagst, es gibt keinen Pausenknopf. Das ist jetzt nicht die Zeit, das zu besprechen. Ein Schiff ist auch keine Demokratie.
Also man könnte ja auch sagen, okay, es wäre vielleicht besser oder gesünder, wir lösen den Konflikt jetzt an Bord und erhöhen damit die Motivation. Verstehst du? Und dann wäre es vielleicht der richtige Moment jetzt und nicht einfach runterschlucken und hoffen, dass wir trotzdem performen.
Wenn es einen Konflikt gibt, ja, aber die professionellen Leute, die lassen es gar nicht zu einem Konflikt kommen, sondern die sagen dann im Debrief, ey, das war knapp, da war ich nicht happy. Okay. Und dann kann man das Ganze besprechen. Mit einer eher Amateur-Crew gibt es das. Also vor ein paar Jahren bin ich mit einem Team aus Finnland über den Atlantik gesegelt. Und da hat es aus einer Kleinigkeit einen richtigen Konflikt gegeben. Ich glaube, es ging um Schokolade. Ich glaube, jemand hat dem anderen seinen letzten Schokoladenriegel weggegessen. Und plötzlich gab es einen ziemlich seriösen Konflikt. Also die haben nicht mehr miteinander gesprochen und die wollten sich nicht mehr sehen. Und wir waren aber immer noch 2000 Kilometer vom Land weg. Und ja, wir sind alle auf demselben Schiff.
Wie hast du reagiert?
Ich habe dann ein bisschen versucht, den Mediator zu sein und sagen, look, Jungs, ich bin Mitte 20, ihr seid Mitte 40. Es ist eigentlich ein bisschen ein Witz, dass ich jetzt da die schlichtende Stelle sein muss und dass es die letzte Schokolade war und wir haben keine Schokolade mehr und wir haben noch 7 Tage zu segeln. Also wenn wir alle am selben Strick ziehen, dann sind wir vielleicht in 6,5 Tagen dort, dann hat jeder sein eigenes Hotelzimmer und jeder kann so viel Schokolade essen, wie er will. Und so.
Bist einfach auf die Metaebene gegangen. Absolut. Um was geht es hier eigentlich?
Ja, genau.
Um Schokolade.
Ja, ja, es ist oft so etwas Skurriles. Skurril. Das sind alles erfolgreiche Leute und die verlieren dann irgendwie wie die Relevanz, die Verhältnismäßigkeit. Ja. Das ist ein Schokoladenriegel.
Ja, weil man natürlich gestresst ist, weil man müde ist, weil man natürlich. Nicht mehr kann, erschöpft ist und dann sinkt, wie wir alle wissen, unsere Empathie, unsere Fähigkeit, den anderen zu verstehen und unsere Kommunikationsfähigkeit, und dann passiert sowas. Jetzt, wir haben in diesem Podcast immer so eine Leadership Challenge und die nennt sie die Pep Talk Herausforderung.
Die Pep Talk Challenge.
Die Idee ist, du stehst in einer Match Race vor deiner Crew. Ihr habt Best of 5, ihr habt 2 Rennen gewonnen, das gegnerische Team hat auch 2 Rennen gewonnen und es kommt jetzt zum finalen Race und du hältst eine kurze Ansprache an deine Crew. Wie motivierst du sie perfekt für dieses letzte Rennen?
Jungs, wir haben es bis hierhin geschafft. Wir gehören zu den Besten der Welt. Wir haben viele Jahre darauf hingearbeitet. Bis jetzt haben wir es immer genossen. Wir hatten immer eine gute Zeit. Die nächsten 2 Stunden entscheiden, ob wir siegen oder nicht. Aber trägt das Gewicht diese Entscheidung nicht auf dem Rücken. Geht raus, als sei es irgendeine andere Regatta, und genießt es. Habt Spaß. Weil a happy crew is a fast crew.
Schön, also du baust einerseits auf die Stärken auf, auf die Errungenschaften, sagst, hey, wir sind hier, weil wir die Besten oder zu den Besten gehören. Das ist unsere Errungenschaft, das ist eure Leistung. Und jetzt genießt es und seid nicht afraid oder lasst euch zu viel Druck machen. Gefällt mir gut. Bin gespannt, wie unsere Hörer reagieren auf deinen Podcast. Da bitte auch Kommentare, Feedback geben. Wir werden in dieser Serie noch öfter Pep Talks hören. Ich bin sicher, Oliver, deiner gehört zu den Top Pep Talks. Ja, wir kommen zur letzten Dimension, zur letzten Kategorie. Wie führst du dich selbst? Also wie motivierst du dich an Bord und wie gehst du mit deinen Ängsten um, gerade wenn man nicht im Team ist, wenn du alleine bist und da Wochen, Monate lang auf hoher See bist. Die Einsamkeit beispielsweise ist etwas, was faszinierend ist an dem Sport und gleichzeitig beängstigend. Ich kann mir vorstellen, dass du mit all diesen Gefahren natürlich auch manchmal dich sehr alleine fühlst. Und ich frage dich deshalb, weil ich kenne auch viele Menschen, die in Altersheimen, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern sich sehr einsam fühlen und vielleicht durch deine Worte ein bisschen Hoffnung schöpfen oder Inspiration finden.
Für mich, ich habe einen kleinen Mental Trick, den ich anwende. Es ist zwar eigentlich keiner Trick, aber es hilft mir sehr, mit meiner Isolation umzugehen. Zuerst einmal, ich nenne es Isolation, ich nenne es nicht Einsamkeit. Aus diesem Grund, weil heutzutage viele Leute benutzen die Wörter Einsamkeit und alleine sein eigentlich als Synonyme, sind es aber nicht. Alleine sein ist ein physischer Zustand, dass man um sich herum physisch keine andere Person hat. Einsam ist ein rein emotionaler Zustand. Eine emotionale Situation. Man kann zwar umgeben sein von Leuten, man sieht sich selbst aber immer noch als einsam an. Und sobald man das differenziert, ist es viel einfacher, zumindest für mich, weil ich bin zwar alleine auf dem Schiff und in hunderten Kilometern Umkreis gibt es keinen anderen Mensch, jedoch bin ich nicht einsam. Ich sage mir, ich habe ein ganzes Team um mich herum, ich habe viele Supporter auf Social Media etc. etc., die verfolgen, was ich mache. Wenn ich in den Hafen komme, sind 50 Journalisten dort und die wollen meine Story hören. Also bin ich sicher nicht einsam, ich bin alleine. Und sobald man diese Differenzierung macht, ist es viel, viel einfacher, damit mit der Isolation umzugehen. Und ich hoffe jetzt mal, dass auch Leute im normalen, zivilen Leben das anwenden können. Wenn jemand einsam ist, aber nicht alleine ist, wieso ist man einsam? Geht auf Leute zu, spricht darüber, sucht euch Hilfe, weil ihr seid nicht alleine. Ihr seid vielleicht einsam, aber nicht alleine. Den mentalen Zustand, die Emotion von Einsamkeit kann man ändern. Und ich denke, heutzutage ist es vor allem in der Schweiz, und ich habe ja an vielen Orten auf der Welt gelebt, vor allem in der Schweiz ist die Mental Health, die mentale Gesundheit, immer noch ein großes Stigma. Mhm. Speziell unter männlichen Leuten und speziell unter sehr erfolgreichen Leuten ist es unerhört, über seine mentale Gesundheit zu sprechen. Und ich finde das sehr, sehr schade. England ist da ein Vorreiter. Mhm. In England ist es, die haben eine große Kampagne überall. It's okay not to be okay.
Mhm. Du hast dann 10 Jahre da gelebt?
Ja, genau. Und dort spricht man. Also das ist nichts außerordentlich ist, dass mich ein Kollege anspricht und sagt, in den letzten paar Wochen ging es mir nicht wirklich gut, weiß auch nicht wieso.
Ich fühle mich einsam, ja. Ich fühle mich zurückgelassen, ja. Ich fühle mich
ja. Und deprimiert. In der Schweiz habe ich ein großes Netzwerk, aber es hat mir noch nie jemand gesagt, ihm gehe es nicht gut. Und das ist etwas, wo Herr und Frau Schweizer dran arbeiten sollten. Mhm.
Also ich fasse mal zusammen, das war ein sehr interessanter und spannender Gedanke, du sagst, wenn man alleine ist, muss man nicht zwangsweise einsam sein, weil es gibt da diese emotionale Nähe, die man hat, auch auf dem Schiff, zu seinem Coaches, zu seinem Navigator, zu seinem Manager, zu seiner Frau oder wem auch immer, zu seinem Mann. Das ist ein schöner Gedanke und ich glaube auch, dass uns das Kraft gibt, auch wenn wir manchmal alleine sind, uns nicht einsam zu fühlen. Auf der anderen Seite sagst du, es gibt aber auch die emotional sich alleingelassen fühlen. Und denen würdest du raten, eben auf andere zuzugehen. Weil oft ist das Gefühl, einsam zu sein, auch die Barriere für Kontakte. Und der zweite Punkt ist, dass wir in der Gesellschaft mehr dieses Thema offen spielen sollen und Möglichkeiten schaffen des Austauschs, wo Menschen sich treffen, die ähnliche Gefühle mit sich tragen. Ja. Emotionale Loneliness, wie du es nennst, zu überwinden.
Genau, und ich hoffe, dass einer der positiven Aspekte der Pandemie ist, dass das Thema der Isolation und der Einsamkeit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt, weil ich habe mir vorgestellt, als zum Beispiel Austauschstudent, wenn du eine kleine Einzimmerwohnung hast in St. Gallen oder in Zürich und deine ganze Familie lebt am anderen Ende der Welt und du bist in einem Lockdown, du bist zwar umgeben von Menschen, jedoch sehr, sehr einsam.
Ich kann mir vorstellen, dass neben der Einsamkeit auch viele weitere Ängste buchstäblich mit dir mitsegeln, wenn du da mitten im Atlantik oder Pazifik oder wo auch immer alleine nachts dunkel, kalt, eisig unterwegs bist. Wie schaffst du es da überhaupt einzuschlafen? Wie schaffst du eben deine Ängste abzulegen und zu dir selbst zu kommen? Wie schaffst du es auf der anderen Seite aber auch, wenn du dann wieder sofort da sein musst? Ja, weil irgendwas Unerwartetes passiert ist, aus diesem Schlaf wieder aufzuwachen und fit zu sein.
Also das Wichtigste ist mal zu sagen oder zu wissen, dass man seine emotionale Situation eigentlich steuern kann. Im Kopf, je nach wie man sich fühlen will und wie man sich momentan gerade fühlt, kann man mit gewissen Gedanken kann man seine Emotionen steuern und beeinflussen. Das ist mal das Wichtigste. Ich habe in meinem Kopf eine kleine Werkzeugkiste, im Englischen eine Toolbox, und ich habe dort viele verschiedene Werkzeuge, Tools, die ich benutzen kann, um meinen emotionalen Zustand zu ändern. Also ich jetzt als Beispiel, bin ich am Segeln in der Nacht und es ist ziemlich intensiv und mein Herz, mein Puls ist über 70, aber ich muss unbedingt schlafen gehen, weil ich ein bisschen zu erschöpft bin.
Mhm. Und die See ist rau.
Und du fährst, es ist sehr dunkel und die Wolkendecke ist sehr tief und man sieht den Horizont nicht. Und es ist einfach ein sehr intensiven Moment. Mhm. Und dann habe ich gelernt zum Beispiel, dass ich mich herauszoome und eigentlich wie von der Vogelperspektive, aus der Vogelperspektive das Schiff und sogar mich selbst beobachte. Und wenn ich in die Vogelperspektive gehe, dann sehe ich plötzlich, dass die Wellen sind nicht so hoch, wie ich gedacht habe. Die Wolkendecke ist nicht allzu tief. Ich sehe sogar den ein oder anderen Stern. Das Schiff selbst sieht aus, als wäre es nicht absolut am Limit. Und dann beobachte ich, wie das Schiff segelt. Mhm. Und mein Puls innerhalb von 5 Minuten geht merklich runter. Und sehr oft bin ich dann in einem Zustand, wo der Puls runtergeht auf 63, 64, 65 und das genügt dann, dass ich schlafen kann.
Du entkoppelst dich praktisch von dem, was passiert, gehst auf eine Metaebene und es beruhigt dich unheimlich.
Ja. Und wenn man alleine ist, ist es sehr einfach, sich in den Gedanken zu verlieren, weil man hat keine außenstehende Inputs. Niemand sagt dir, hey, es ist okay. Du musst dir selbst beibringen, dass es okay ist. 5 Minuten vorher hast du noch gesagt, ist ein bisschen am Limit. Ich glaube nicht, dass ich schlafen gehen kann. Mhm. Und du musst diese Fähigkeit haben, ein Tool anzuwenden, das dir selbst die Möglichkeit gibt, das zu ändern. Mhm. Plötzlich sagst du, eigentlich ist es nicht mal so schlecht. Das ist ein Tool. Und dann gibt es aber auch andere Tools, wenn ich zum Beispiel aufwache und ein Alarm geht ab und ich muss sofort reagieren.
Und dann bist du noch total schlaftrunken?
Genau, komplett schlaftrunken, weiß nicht genau,
schwindlig
was
vielleicht
unten
sogar
ist, was oben ist. Sehr ähnlich wie mein Problem. Ich gebe mir ein paar Sekunden Zeit, um meine Gedanken zu fassen, sicher zu sein, ich weiß, wo ich bin. Und ich benutze ein Tool in meinem Kopf, wo ich mich an ein sehr spezielles Ereignis zurückerinnere, wo mich sofort mit Adrenalin wachrüttelt. Also in sehr extremen Fällen versuche ich oder benutze ich ein negatives Ereignis die halbe Sekunde vor einem Autounfall. Also wenn man schon die Kontrolle verloren hat, aber der Aufprall noch nicht
stattgefunden hat. Hast du das mal erlebt?
Ja. Okay. Und
es schießt Adrenalin ein.
Es schießt pures Adrenalin. Und das hilft mir dann von 50 Beats per Minute und sehr verschlafen zu sein auf 75, 80, 85 Beats per Minute innerhalb von einer Minute. Aha. Wenn es weniger intensiv ist, dann versuche ich mit sehr positiven Gedanken mich wach zu rütteln. Also ich habe dann eine Toolbox mit zwei, drei sehr, sehr positiven, ziemlich intimen Gedanken.
Ja.
Und ich denke dann an diese Momente zurück und das schüttet, ich bin mir nicht sicher, ob es Adrenalin ist, aber es schüttet auch etwas aus, Endorphine wahrscheinlich, und das macht mich auch wach.
Schön.
Und erst wenn ich sicher bin, dass ich wach bin und zu 100% im Moment bin, dann gehe ich auf Deck und dann, dann löse ich das Problem.
Schön, weil du kannst ja jederzeit von Deck fallen und das ist der Tod.
Ja, das wäre eine ziemlich finale, ein finales Problem.
Ja, ja. Ist es extrem wichtig, wie du dich aktivierst oder wie du dich runterfährst.
Genau, aber es ist ein absolut managebares Risiko. Ich vergleiche es oft mit Berggängen, Alpinismus.
Schön.
Die fallen auch nicht einfach so vom Berg. Da muss ist normalerweise eine Verkettung von sehr vielen unglücklichen Umständen, die zu einem fatalen Unfall führen. Und wenn man alles gut managt und das Ganze professionell angeht, ist das Risiko absolut vertretbar.
Ja, ich finde das ein schönen Gedanken, weil wir alle haben Ängste, schon in unserer Kindheit, oder? Wir haben damals gelernt, oder, dass normalerweise Mami und Papi da ist und uns in den Arm nimmt, um unsere Ängste, um unsere Traumas zu bewältigen. Aber je älter wir werden, umso mehr schleppen wir selbst Traumas mit uns mit und Befürchtungen. Und ich glaube, wir müssen alle lernen, an die Quelle dieser Befürchtungen zu gehen und diese auch mental zu verstehen, diese auch auszudrücken und zu kommunizieren, weil nur so können wir sie verarbeiten und damit uns selbst umarmen, wenn Mami und Papi nicht mehr da ist, und uns selbst managen. Ich glaube, das ist ein schöner Gedanke, den ich da von dir mitnehme und der vielleicht hoffentlich auch einige unserer Hörer motiviert. Ich habe eine Abschlussfrage für dich, lieber Oliver. Und zwar, wie möchtest du in Erinnerung bleiben, wenn du hoffentlich in nicht allzu naher Zukunft irgendwann diesen Planeten verlässt? Wir alle werden irgendwann mal gehen müssen. Was sollen die Menschen dann von dir in Erinnerung haben?
Wolfgang, ich bin noch ziemlich jung und ich habe mir diese Frage noch nicht gestellt, aber bin ich mir nicht sicher. Also das Wichtigste ist, mir ist es eigentlich nicht allzu wichtig, in Erinnerung zu bleiben, solange ich nicht negativ in Erinnerung bleibe. Mhm. Wenn sich Leute an mich erinnern, dann wäre es schön, wenn sie denken, dass ich mit meiner Tätigkeit und mit meiner Geschichte Leute helfen konnte und inspirieren konnte. Ich glaube, die heutige Welt braucht ab und zu mal eine positive Story. Die ganzen News, alles ist eher negativ im Moment. Und ich versuche mit meiner Kampagne und mit meiner Story aufzuzeigen, dass es ja eine gewisse Inspiration aufzuzeigen. Weil ich bin ein sehr normaler Mensch, bin weit, weit weg vom Meer aufgewachsen und bin meinem Traum gefolgt und stehe jetzt kurz davor, meinem Traum der Vendée Globe eigentlich an den Start zu gehen. Und wenn ich das geschafft habe, dann können sehr viele Menschen ihre Träume auch erfüllen, wenn sie daran glauben und hart arbeiten.
Wow. Lieber Oliver, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle Gespräch. Mich hast du schon inspiriert, allein in dieser Stunde, mehr als viele andere Menschen vor dir. Ich habe viele schon getroffen in meinem Leben. Du bist für mich ein außergewöhnlicher Athlet, aber auch vor allem Mensch. Und ich glaube, dass viele, die heute zugehört haben, was von dir gelernt haben. Dafür danke dir von Herzen.
Vielen Dank, Wolfgang.
Die Takeaways.
Ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen aus dem Talk mit Oliver Heer. Ich habe einiges gelernt. Die drei Haupterkenntnisse sind für mich erstens dieses moralische Beidrehen. Der Begriff hat mich schwer beeindruckt und der gibt mir irgendwie Kraft. Weil ich merke auch bei mir, und wahrscheinlich geht es euch ähnlich, es ist doch immer viel Druck im System. Wir wollen besser werden, wir haben Ziele, wir haben oft Quarterly Earnings, wir haben MBOs, KPIs. Und da ist doch eine Menge Anspannung im System. Und die Idee vom moralischen Beidrehen, einfach mal nicht müssen zu müssen, darauf zu vertrauen, dass die Zeit auch viele Probleme löst, die gibt mir irgendwie Kraft. Und ich glaube, das können wir gut gebrauchen. To finish first, sagt Oliver Heer, you first need to finish. Wir alle laufen einen Marathon oder segeln einen Marathon und kein Sprint. Deshalb braucht es immer wieder Recovery und einmal Entspannung. Zweitens hat mich beeindruckt die Idee, vor die Welle zu kommen. Dafür brauchen wir Mut, Risikobereitschaft und extra Commitment. Mich bewegt es, wenn ich in Organisationen bin, die letzten 2 Jahre, Corona, Rohstoffmangel, Fachkräftemangel, Inflation, so viele Themen gleichzeitig, die wir da zu bewältigen haben, und viele fallen dann zurück und sind immer wieder hinter der Welle, sind nur noch reaktiv. Um wieder proaktiv zu sein, um eben Rückenwind zu bekommen, um die Welle absurfen zu können, müssen wir vielleicht den Mut haben, gewisse Dinge nicht mehr zu machen. Vielleicht auch den Mut haben, die Dinge, die wir machen, Vollgas anzugehen und nicht nur halbherzig. Und dann, glaube ich, kommen wir auch schnell mal wieder in eine Situation, wo es Flow in der Organisation gibt. Und drittens war natürlich dieser Satz, wer alleine ist, muss nicht einsam sein, für mich sehr interessant und bewegend. Einsam sein, sagt Oliver Herr, ist ein emotionaler Zustand. Alleine sein ist ein physischer Zustand. Wer alleine ist, muss sich nicht unbedingt einsam fühlen. Er fühlt sich dort auf hoher See zwar alleine, aber durch die Nähe zu all seinen Menschen, die ihn verfolgen, zu seiner Familie, zu seinem Team und dieses emotionale Commitment, das er dort spürt, hilft ihm, diese Zeit alleine auf Boot gut zu überbrücken. Gerade in unserer Zeit, wo viele in unserer Gesellschaft alleine sind, sei es im Krankenhaus, sei es in Pflegeheimen, sei es aber auch in Organisationen oder auf Geschäftsreisen, ist es ganz entscheidend, dass wir unsere Beziehungen zu unseren Liebsten nie vernachlässigen und aktiv dafür sorgen, dass diese emotionale Nähe unser Leben lang begleitet. Wir sollten grundsätzlich in unserer Gesellschaft auch mehr mit dieser Mental Health arbeiten und dafür sorgen, dass die Menschen nicht einsam sind. Der Schlüssel dazu ist, glaube ich, dass man darüber spricht, dass man seine Verwundbarkeit und Verletzlichkeit eingesteht, weil das ist die Basis für Nähe und die Basis für Unterstützung. Das war Moving Mindsets. Euer Gastgeber war Wolfgang Jenewein. Unser Team umfasst Jonas Holder, Theresa Jenewein, Oliver Böhm und Max Gutwill. Produziert und gemixt wurde diese Episode von Caro Seifert.
Das war Moving Mindsets, der Podcast mit Wolfgang Jenewein über die Kunst, sich und andere weiterzuentwickeln. Überall, wo es Podcasts gibt und auf jenewein.ch.